Herzlich willkommen im Weiterdenken-Podcast von und mit Svenja Hofert. Heute ist ein besonderer Gast bei mir im Studio. Jemand, den ich immer wieder auf Veranstaltungen und Kongressen zu Agilität getroffen habe. Dort ist er mir aufgefallen, nicht etwa, weil er ganz viel über Agilität weiß, das tut er natürlich, sondern weil er eine differenzierte Haltung dazu hat. Er kann das nämlich mit systemischem Denken verbinden und er ist sich durchaus bewusst, dass auch Agilität ganz schön kommerziell sein kann. Er selbst hat sich in einigen Teilen von allzu viel Agilität befreit und hat einen ganz eigenen Standpunkt. Wo geht es hin mit Agilität? Mit wem könnte ich das besser erörtern als mit Jürgen Dittmar? Freu dich auf ein spannendes und facettenreiches Gespräch. Ja, lieber Jürgen, ich freue mich, dass du hier im Podcast bist. Du bist ja jemand, der in der agilen Szene, würde ich mal sagen, wahrscheinlich auch bekannt ist wie ein bunter Hund. Aber stellen wir uns mal vor, dass meine Zuhörer und Zuhörerinnen häufiger nicht aus der IT kommen. Würdest du dich dann dementsprechend einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und was ist deine zentrale Expertise? Aber bitte Timebox, ne? Du kennst das ja aus der agilen Arbeit.
Das ist irgendwie schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich bekannt bin wie ein bunter Hund, aber ich habe viel Glück gehabt. Vielleicht ist meine Kernkompetenz. Ich netzwerke, habe viel Glück, bin im richtigen Moment am richtigen Platz und lerne dann Leute kennen. Ich glaube, das ist so das Thema gewesen. So war es letztens auch. Eigentlich bin ich Diplom-Geograf, habe Ökosysteme und sowas gelernt und Softwareentwickler dann und Führungskraft. Und so bin ich in die agile Thematik reingerutscht. Erstmal als, soll ich sagen, Opfer einer agilen Transformation und Führungskraft. Habe mich dann vor 13 Jahren selbstständig gemacht und seitdem versuche ich eigentlich Firmen dabei zu helfen, nicht so viel Quatsch zu machen und mit Agilität vielleicht ein bisschen besser klarzukommen. Mein Hauptthema ist eigentlich das Thema Management oder Führung im agilen Kontext, weil mich das auch selber betroffen hat. Ich habe bei Telefonica, war ich 10 Jahre Führungskraft, habe da das erste Mal mit Agilität Kontakt gehabt und habe da so mitbekommen, was man alles machen kann, vielleicht nicht unbedingt sollte, was das Thema betrifft. Ja, und dann ging mein Weg so in diese agile Community rein, als ich mich selbstständig gemacht habe. Wie gesagt, Glück. Ich habe die richtigen Leute kennengelernt. Ich habe zum einen ein Training bei Jürgen Aplo gemacht und habe dann direkt angefangen, Management 3.0 zu machen, weil ich festgestellt habe, dass das eigentlich genau das ist, was ich so unter Führung verstehe. Und zum anderen habe ich einen guten Freund kennengelernt, jetzt mittlerweile Jean-Pierre Berger, der die Firma Scrum Events gegründet hat und der mit dem Erfinder von Scrum, Jeff Sutherland, schon seit vielen Jahren eigentlich zusammenarbeitet. Der wohnt in Stuttgart. Ich bin da hingefahren, habe ihn kennengelernt. Wir fanden uns gleich sympathisch und plötzlich bin ich aufgewacht hier in München in einem Training mit Jeff Sutherland himself. Und der fragt mich dann einfach so direkt, hey, welchen Teil des Trainings übernimmst du? Und plötzlich war ich Co-Trainer von Jeff Sutherland, so aus dem Stand. Da hat sich dann so eine 8-jährige Kooperation entwickelt auch. Ich habe da auch eine Reihe Sachen mitmachen dürfen. Ich glaube, knapp 40 Trainings habe ich dann gemeinsam mit ihm gemacht, auch das Thema Scrum at Scale. Und über dieses Thema haben sich natürlich eine ganze Reihe von Türen geöffnet. Das heißt, ich habe dann andere Leute kennengelernt, von Jean-Pierre auf der Scrum.org-Seite Leute.
Lass mich hier mal ein bisschen reingrätschen, ne, weil ich glaube, dass vielleicht jetzt auch nicht jeder Jeff Sutherland kennt und auch Jürgen Aplo nicht überall ein Begriff ist.
Das kann auch sein. Ja.
Und für mich sind das Begriffe, also ich habe dich abgespeichert unter zwei Hashtags, kennt Berühmtheiten und hat irgendwie eine ungewöhnliche Einstellung für die agile Szene. Bleiben wir mal bei kennt Berühmtheiten. Also Jürgen Aplo, wer es noch nicht gehört hat, das ist der von Management 3.0. Das sind so diese bunten Karten. Genau. Der kommt aus Niederlande, richtig?
Ja, genau.
Also wir sind hier ziemlich international auch unterwegs und Jeff Sutherland ist quasi die absolute Scrum-Größe, ne? So kann man das, glaube ich, sagen. Ja.
Er hat in den 90er Jahren, 94 war es, glaube ich, die ersten Scrum-Teams quasi in in Boston damals aus der Taufe gehoben, zusammen mit seinem Kollegen. Dadurch wurde quasi Scrum das erste Mal beschrieben und dann gab es das Agile Manifest, 2001 war das, glaube ich. Und so ja,
100 Jahre her, ne?
Ja, ja. Ziemlich lange mittlerweile.
Genau, also es ist eigentlich fast kalter Kaffee, oder?
Ja. Also und er und Ken Schwaber pflegen sozusagen den Scrum Guide seitdem auch immer weiter. Der wurde 2020 das letzte Mal aktualisiert. Und so ist quasi das Thema Agilität in die Runde gekommen. Und ich glaube seit 15 Jahren immer weiter auch verbreitert worden in vielen Organisationen, versuchen es einzuführen.
Genau. Genau, also das ist ja auch sozusagen mein zweiter Hashtag, ne? Also kennt Berühmtheiten und hat eine ungewöhnliche Einstellung. Das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, warum ich zu der ungewöhnlichen Einstellung komme. Ich habe halt, du weißt es ja, 2016 war das, glaube ich, mein Buch Agiler Führen und wir wollen hier ja auch den Schwerpunkt ein bisschen auf Führung legen, veröffentlicht und habe damals ganz bewusst gesagt, agiler und nicht agil. Aber jeder hat es quasi unter Agil Führen abgespeichert und da habe ich immer sozusagen, oh Gott, Leute, das ist doch gar nicht das, was ich meine. Ich glaube nicht, dass das ein eigener Führungsstil ist. Ich glaube nicht, dass man das Systemische ausklammern kann. Ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass Führungskräfte jetzt plötzlich anders führen. Aber es wurde komplett ad absurdum geführt. Und deswegen vielleicht die Erklärung, komme ich dann zu dir, weil du jemand bist, der das verstanden hat, dass es nämlich nicht um die Anwendung von irgendwelchen Tools und Methoden und Vorgehensweisen, die sind wichtig, sondern dass man das Ganze irgendwo auch erstens in so ein systemisches Denken einbetten muss ja, und die Systeme auch verstehen muss, ihre Logiken. Und dass es zweitens natürlich nicht darum geht, Führung 1:1 zu übersetzen. Also vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Also dieses, das war Führung früher, jetzt ist sie neu und agil führen ist jetzt das Neue. Das ist schon immer Quatsch gewesen und wenn agil jetzt irgendwie nicht mehr so in ist, wieder was Neues zu suchen, ist noch mehr Quatsch. Also jetzt gebe ich dir aber mal den Ball.
Ja, ich meine, ich habe ja, wie gesagt, Führung selber erlebt aus einer gewissen Unfähigkeit heraus. Ich bin Führungskraft geworden und war dann plötzlich Führungskraft und habe mir natürlich das so aus Bordmitteln zusammengesucht, was ist Führung. Ich weiß noch, meine jüngste Tochter war damals im Kindergarten und ich habe erklärt, was ich jetzt so mache, weil es hat auch mit Umzug hing es zusammen und so weiter. Und die hat dann gesagt, Papa, bist du jetzt Bestimmer? So, und das war so dieses, auch so dieses Thema, was man hat, ne, so landläufig, wenn man es nicht gelernt hat und auch keine Alternativen hat, dann ist man jetzt plötzlich der Bestimmer von anderen Leuten und sagt, was sie zu tun haben. Das hat man mir bei Telefonica gut ausgetrieben, indem man ständig reorganisiert hat. Das heißt, ich habe meine Halbwertszeit als Führungskraft auf dem Posten war meistens ein halbes Jahr, manchmal auch 2 Jahre, aber das war es dann auch. Und ständig war ich für Sachen verantwortlich, wo ich keine Ahnung hatte. So, jetzt konnte ich Kompetenz heucheln, könnte so tun und Leuten sagen, was sie tun sollten. Oder ich konnte einfach, und das habe ich dann letztens gemacht, ist mein Heil in der Flucht suchen und einfach sagen, was ich eigentlich an mir optimieren kann, ist eigentlich die optimalen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass andere ihr Wissen, ihr Tun in die Kraft kriegen und letztens sinnvolle Sachen für die Firma tun. Das heißt, ich schaffe den Rahmen dafür. Und deswegen war es für mich dann auch so gut, Management 3.0 danach kennenzulernen, weil es genau darum geht, letztens als Metapher des Gärtners, ja, den Rahmen für Wachstum zu schaffen, damit Menschen gut arbeiten können. Was ich halt erlebe.
Genau, das wurde ja sofort sozusagen subsumiert unter agile Methoden. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, ne? Dieses Management 3.0, was hat es eigentlich mit agil zu tun? Also plötzlich tauchte das in dem Zusammenhang auf.
Ja, ich meine, Jürgen Abloh hat das selber auf dem Buch geschrieben, ne? Leading Agile Developers, Develop Agile Leaders war der Untertitel, weil er selber das Bedürfnis hatte, im Prinzip die Lücke, die der Scrum Guide, diese Beschreibung, dieses eines der wichtigsten agilen Methoden, da steht nichts über Führung drin. Und das ist auch das, was ich live erlebt habe. Da können wir vielleicht nachher drauf kommen. Aber vielleicht mal zu deiner anfänglichen Frage, was ich so im Management erlebt habe, ist halt letztens, dass es immer diese Schwarz-Weiß-Denken gibt. Ja? Also entweder es gibt Führung im Kontext von Steuern. Also das ist das, was wir gelernt haben. Ne? Also Taylorismus, Scientific Management, da geht es darum, dass ich Menschen steuere und dass ich sozusagen das Denken vom Handeln trenne. Ich habe schlaue Führungskräfte, schlaue Ingenieure, die sagen, was der beste Prozess ist. Und die Manager sorgen dafür, dass sich alle an die Prozesse und Regeln halten und alles ist gut. In dem jeweiligen Kontext passt es ja auch. Ja? Also ich möchte nicht, dass am Band bei BMW irgendjemand auf die Idee kommt, ganz kreativ, wir schauen so ein fünftes Rad aus. Können wir doch mal ein fünftes Rad ausprobieren? Nee.
Oder ein eckiges Rad. Ja, ne?
Da möchte ich, dass Leute sich an Prozesse halten. Ja. Und insofern geht es da darum, da geht es um Steuerung. Aber in Situationen, und deswegen ist für mich immer die wichtigste Unterscheidung, was Führungskräfte lernen müssen, zwischen komplexen und komplizierten Umwelten. Also es gibt da, Gerd Wohland, es gibt da diese rot-blaue Unterscheidung, ne? Also blau als die komplizierte Welt. Da macht es Sinn, nach Effizienz zu streben. Da geht es um die richtigen Prozess. Da löse ich Probleme mit Wissen. Und die Leute, die das Wissen haben, schreiben das in Prozessen auf und die anderen handeln danach und alles ist gut. Mhm. In der Umwelt, wo es halt komplex ist, wo ich gar kein Wissen haben kann über eine unsichere Zukunft, da muss ich im Prinzip das Wissen und die Kompetenz und die Könnerschaft in der Organisation bündeln und muss rauskriegen über kurze Feedbackzyklen, was hilfreich ist. Das ist eigentlich Agilität. Ja.
Genau, und ich glaube, diese Unterscheidung, da will ich jetzt nochmal kurz einen Punkt machen, um das zu unterstreichen. Oft wird mir gesagt, ja, Stacy Matrix oder Künewien ist ja kalter Kaffee, haben wir schon tausendmal gehört, ist irgendwie so langweilig wie VUCA-Welt. Aber diese Unterscheidung tatsächlich zu treffen und auf Führung zu beziehen, da sehe ich, dass dieses Modell gar nicht in den Köpfen ankommt. Also, dass diese Unterscheidung nicht verstanden wird, ne? Weil die ist ja auch nicht sozusagen einmal gemacht und dann ist das so, sondern die kann sich ja auch verändern, ne? Je nachdem, wie wir dann auch arbeiten. Ja. Was ist da deine Erfahrung mit, ne? So mit dieser Diagnostik. Ja, wir sind komplex, wir sind kompliziert und oft stimmt's gar nicht, ne?
Naja, ich glaube, also für mich ist eigentlich das Wichtigste von Führung zu unterstehen, was ist kompliziert, was ist komplex, was ist rot-blau und entsprechend die richtigen Werkzeuge, Tools, Modelle, Vorgehensweisen entsprechend zu verwenden. Und häufig wird da viel zu schnell geschossen und viel zu schnell über alles, jetzt sprechen wir über Agilismus oder Agilität, die agile Soße drüber gekippt. Das ist so das, was ich erlebe, in einem Bestreben, eine Organisation agil zu machen, müssen jetzt plötzlich alle agil sein. Egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und deswegen sage ich, Hirn einschalten ist das Wichtigste.
Ja, genau.
Und dann sich zu überlegen, macht es denn Sinn, dass wir in der Buchhaltung agile Prinzipien einführen? Vielleicht nicht. Vielleicht geht es ja eher um Effizienz, Automatisierung oder sonst was. Ja. Macht es denn Sinn, dass wir im Management agile Prinzipien einführen? Da würde ich sagen, na klar. Und das ist das, was häufig überhaupt nicht gemacht wird. Ja. Und wo ich dann häufig Management- und Führungsteams mit der Frage konfrontiere, was ist denn euer komplexestes Thema, was ihr habt in der Organisation? Und dann sind die erstmal irritiert und ruhig und denken sich, vielleicht die Organisation?
Okay.
Dann sage ich, Bingo. Dann überlegt euch mal, jetzt haben wir gerade gelernt, dass man komplexe Dinge vielleicht nicht mit Steuerung und Prinzipien und Regeln und 5-Jahresplänen und sonst was macht, sondern eher mit kurzen Feedbackzyklen und Priorisierung und all das, was an guten Prinzipien in dem agilen Gedanken gut drinsteckt. Vielleicht müsstet ihr als wichtigstes Team eigentlich agil werden, als erstes. Und alles andere.
Genau, und sich auch als Führungssystem zu begreifen. Ja. Ne? Also diese individuelle Sicht, da ist eine Führungskraft plus noch eine Führungskraft plus noch eine Führungskraft. Nur so sind ja Führungskreise oft aufgebaut. Aber in Wahrheit sind das Führungssysteme. Und das dann zu begreifen, also wo du gesagt hast, ja Bingo, ne, die Organisation ist euer komplexestes Thema, das ist anscheinend überhaupt nicht überall angekommen.
Naja, und was ja auch eins der Haupthindernisse ist letzten Endes, und das ist das, warum Agilität aus meiner Sicht häufig nicht funktioniert, ist, man geht nicht ans Eingemachte und das Eingemachte als Organisationskultur oder Führungskultur letztens auch zu sehen.
Genau.
Also Führung arbeitet meistens nicht als Team zusammen. Also die tun vielleicht so, als wären sie ein Team, aber im Endeffekt geht es dann um klack, klack, ja, spitze Ellenbogen, jeder muss gucken, wo er bleibt. Und damit er bei der nächsten Beförderung dann auch noch mit dabei ist, beziehungsweise wenn es um den CEO geht, dass er dann derjenige oder sie dann diejenige ist. Also es geht nie darum, oder jetzt mal eine pauschale Hypothese von meiner Seite, aber so habe ich es häufig erfahren, je höher es in Führungsebenen und Etagen geht, je mehr geht's um Politik, je mehr geht's um die eigene Macht und Machterhalt und weniger um das Ganze, das große Ganze und den Erfolg des Unternehmens.
Und das und ich glaube auch dieses Thema Grenzen managen, ja, oder man könnte es auch Schnittstellen als Schnittstellen bezeichnen. Das ist ja gerade für Führungskräfte ein ganz normales Geschäft. Das wird aber so meiner Erfahrung nach oft gar nicht gesehen. Ne? Also gut, ein Teamleiter ist im Team. Meistens ist klar, manchmal nicht ganz klar. Aber viele Führungskräfte sind ja in einem automatischen Spannungsbereich, weil sie in unterschiedlichen Systemen agieren. Ne? Ja. Und ich finde, das muss man einfach im Zusammenhang auch mit diesen Themen unbedingt betrachten.
Ja, und vor allem auch, also ich meine, da tauchen wir jetzt auch so in das Thema ein, Systeme, Systemtheorie und sonst was. Ich glaube, eines der wichtigen Dinge, die ich für mich so erfahren habe, ist, dass, und das habe ich in meiner Eigenschaft als Führungskraft, wo ich selber Führungskraft war, eher so automatisch gemacht, aber sich immer, also eins auch der wichtigen Aufgaben von Führung ist, sich immer zu selbst reflektieren und wie wirke ich gerade im System. Also wie wirke ich im System durch blöde Fragen stellen, durch irgendwie intervenieren, Leuten helfen, gut gemeint, aber im Endeffekt störend, durch weggucken, also ignorieren von Problemen, wie wirke ich durch einfach nur Stirnrunzeln oder sonst was, was andere zu Verhalten bewirkt. Also wie bin ich Umwelt für andere? Es gibt ja von Kurt Lewin diese Feldtheorie, die für mich sehr wichtig ist, die ich auch aus dem Management dran nur das erste Mal dort auch erlebt und erfahren habe. Verhalten ist eine Funktion von Persönlichkeit und Umfeld. Und wenn ich halt Verhalten verändern möchte, und das ist ja das, was Aufgabe auch von Führung ist in dem Kontext, dann kann ich mir jetzt überlegen, gehe ich in die Persönlichkeit? Das ist das, was ich klassischerweise mache. Ja, da ist ja immer die Ressource schuld, also der Mitarbeiter. Mhm. Der ist dann entweder nicht kompetent genug, nicht willig genug oder motiviert genug oder sonst was. Und das ist meine Aufgabe.
Hat nicht das richtige Mindset, ne?
Ja, genau. Das ist meine Aufgabe also, als Führung, das dann reinzutrichtern, ne, in irgendeiner Art und Form.
Ja. So. Das wird ja auch von oben oft so durchgereicht, genau. Ne? Also das arbeiten Sie mal am Mindset. Haben Sie auch was damit zu tun? Nein.
Ja, genau. So, und die andere Frage ist jetzt, wenn ich diese zwei Variablen habe, Persönlichkeit oder Umwelt, und ich bin selber Umwelt, dann ist es eigentlich am einfachsten, ich kümmere mich ums Umfeld. Mhm. Ich schaffe ein Umfeld, was bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher macht. Das ist meine Aufgabe als Führung. So, und da ich selber Umfeld bin, muss ich auch selber gucken, was kann ich an mir tun, damit sich Mitarbeiter anders verhalten möglicherweise. Was sind Rahmenbedingungen, was sind Prozesse, was sind Regeln, was ist Kultur, die bestimmtes Verhalten produzieren. Und dann muss ich mir halt ständig Gedanken machen, wie kann ich Rahmenbedingungen verändern, damit besseres Verhalten rauskommt.
Genau, also Führung hat so eine Art von Korrekturfunktion auch. Ne? Ich finde, das wird auch nicht so häufig gesehen. Ich würde jetzt nochmal vorschlagen, dass wir uns zwei Bereiche jetzt mal systematischer anschauen. Erstmal nochmal Agilität, auch im Zeitverlauf und wo stehen wir jetzt? Und dann gehen wir nochmal auf das Thema Führung. Ich finde, wir haben ja jetzt so ein bisschen auch den Rahmen auch abgesteckt und auch, finde ich, zum Ausdruck gebracht, dass man Führung jetzt nicht nur rein agil deuten kann, sondern dass Führung etwas ist, was für sich auch steht. Und Agilität, ja genau, darüber müssen wir nämlich jetzt mal reden, weil derzeit ja so eine Art von Abbaumaßnahmen von Agilität zu beobachten sind. Also ich merke das an Anfragen, ne? Also wir haben hier Schwierigkeiten, wir kommen nicht weiter, also weg mit der Agilität. Was ist das und was wollen die da überhaupt loswerden? Aus meiner Sicht ist das Missverständnis schon in der Definition von Agilität. Wie würdest du darauf schauen? Also was ist Agilität und was wollen die eigentlich abschaffen, wenn sie sowas jetzt formulieren?
Also jetzt können wir mal generell sagen, es könnte man deuten als eine generelle Abwehrreaktion eines Systems, also einer Organisation. Ich meine, generell ist es so, ja, wenn eine Organisation mit neuen Ideen konfrontiert wird, dann gibt's erstmal, kommt die Prozesspolizei und tut es erstmal in Frage stellen oder weg. Sowas gibt's hier, sowas haben wir noch nie gemacht, sowas machen wir gar nicht. Mhm. Und das kann kürzer oder langfristig sein. Es gibt Firmen, die relativ schnell sagen, na, das ist uns doch ein bisschen zu heftig. Und das funktioniert ja eh nicht. Und das Perverse, was ich ja überall sehe, ja, es gibt ja die meisten Organisationen führen Agilität in irgendeiner Form ein. Da gibt es große Programme, große Transformationsprojekte, die dann meistens in einem Wasserfallprozess durchgeführt werden, da bin ich agil. Da wird irgendwas implementiert und eingeführt. Und ein typisches Thema auch immer wieder on top auf die normale Arbeit. Also die bleiben nicht stehen und so wie man beispielsweise jetzt Reifen wechseln würde, man würde das Auto stehen lassen und würde dann aufbocken und neue Reifen drauf machen und dann weiterfahren. Nee, im laufenden Betrieb wird quasi unter der bestehenden Kultur wird Agilität eingeführt, was eigentlich eine ganz neue Kultur bräuchte oder Mindset bräuchte und so weiter und so fort. Eigentlich bräuchte ich Schutzräume, in denen dieses neue Thema mal gedeihen darf und nicht gleich von der Unternehmensmöbelpolizei oder sonst was weggeräumt wird, was häufig nicht passiert. Also diese Schutzräume.
Oder es wird halt wirklich ad absurdum geführt, ne? Also dass etwas unter dem Label Agilität eingeführt wird, was aber bei Lichte betrachtet, wenn sich jemand auskennt, gar nichts mit Agilität zu tun hat.
Nein, es ist halt,
ne?
Menschen werden dazu gezwungen zu lügen. Sie werden dazu gezwungen zu sagen, ja, wir sind jetzt agil. Ja,
genau, aus Marketinggründen.
Ja, genau. Und das kann, das können machtpolitische Gründe sein oder sonst was, oder weil man es dem Kunden erzählen möchte und so weiter und so fort. Und mir geht es auch häufig so, wenn ich dann irgendwo reinkomme in Organisationen, die sagen, ja, haltet mal, wir sind schon toll agil. Und dann gucke ich mal so ein bisschen unter die Decke, dann sieht es ganz anders aus, ja. Aber das ist auch so, wir spielen Agilität dann häufig, weil das Management ein gutes Gefühl braucht, wir sind jetzt agil. Und dann wird häufig auch der Begriff verbrannt und dann, das führt halt dazu, dass irgendwann Zynismus auftaucht und irgendwann merkt das Management, oh, jetzt müssen wir die Reißleine ziehen, weil jetzt wird es uns doch ein bisschen zu eng, jetzt haben wir viel kaputt gemacht, was vorher da war, das Neue funktioniert noch nicht, jetzt müssen wir entweder hopp oder top. Also entweder komplett ins Neue oder und dann wird die Reißleine gezogen, dann darf der Begriff Agilität oder Scrum nicht mehr verwendet werden. Und dann ist man bei einem schlechteren Zustand wie vorher. Und deswegen.
Genau, also Agilität auf der Schaubühne sozusagen, ne? Also systemisch betrachtet, ne, das wird nach vorne gestellt, wir sind agil, damit wir das sagen können oder wir melden das unserem Vorstand, unserer Geschäftsführung.
Das wird ja auch in die Ziele häufig reingeschrieben.
Genau.
Also, ne? 60% unserer Projekte müssen im nächsten Jahr agil sein. Ja, und dann, wenn ein Klebezettel verteilt, wo agil draufsteht, dann wird dann auf jedes Projekt klack, 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 agil draufgeklebt und schön.
Genau. Genau, und das, was du sagst, finde ich ganz wichtig, ne? Wir sind dann in einem, oder die sind dann in einem schlechteren Zustand als vorher, weil nämlich dieser Zynismus und der Sarkasmus eingezogen ist, ne?
Ja.
Man nimmt es nicht mehr ernst. Und das ist tatsächlich irgendwie ein Problem. Und
das ist ein Problem. Und das muss man auch, also mir geht es auch häufig so, dass ich, wenn ich in Organisationen unterwegs bin, wo ich dann, also früher habe ich relativ viel auch mit Chef und dann alleine auch und mit Jean-Pierre Scrum-Trainings gemacht in Firmen. Also war ich unterwegs und mich hat dann manchmal, du hast ja vorhin auch so von, dass ich manche Sachen ein bisschen anders sehe und auch so andere möglicherweise Gefühle habe, mir ist zunehmend immer schwieriger geworden, solche Scrum-Trainings zu machen, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, jetzt feuere ich hier Menschen an, die sind danach ganz angefixt und wollen das, ja, sie wollen so arbeiten und ich weiß, nach den 2 Tagen gehen die durch die Tür da raus und wuff, ja, stoßen quasi dann in die alte bestehende Organisation und weiß, damit habe ich sie nicht unbedingt glücklicher gemacht. Ich habe ihre Erwartungshaltung eigentlich gesteigert, aber die Realität ist leider noch anders. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber mit der Zeit wird es dann so, dass die möglicherweise dann die Organisation verändern, aber das dauert halt länger, als viele Leute dann wollen. Und dann kündigen
ja, weil es keine strukturelle Weichenstellung gibt. Ne? Ich glaube, ja, das ist das, wenn man so Agilität hat ja damit zu tun, wir richten uns konsequent am Wertstrom aus. Ja, also konsequent. Und wenn das überhaupt nicht dahingehend aufgebaut wird, wenn zum Beispiel Riesenteams als Teams überhaupt bezeichnet werden, ne, die eigentlich Abteilungen sind. Also wenn die Weichenstellung gar nicht passiert.
Wenn ich halt nicht sehe, dass das Management es verstanden hat, und aktiv einen Rahmen dafür schafft, dass ich agil arbeiten kann. Ja? Häufig ist es ja so, die da unten sollen mal agil werden. Und die oben machen ihren Scheiß weiter. Ja? Und verstehen nicht, welche ihre Rolle in dem ganzen Kontext ist. Dann sind wir wieder beim Thema Umwelt. Ja, wenn ich als Mitarbeiter anfange, ins Risiko zu gehen, agil zu arbeiten, ja, ist ja ein Risiko auch für mich. Ich könnte einfach so Dienst nach Vorschrift machen weiter. Aber wenn ich sozusagen da ins Risiko gehe und ich sehe die da oben, die machen ihr Zeug weiter und wenn die den Mund aufmachen und reden über Agilität, dann sträuben sich mir die Haare, weil ich merke, die haben es nicht verstanden.
Ja, ja, genau.
Und es wird von mir wird weiter erwartet, dass ich weiter das alte Reporting mache, dass ich weiter die alten Systeme bediene, dass wir weiter über 5-Jahrespläne sprechen. Ja, und dass wir weiter mit Druck auf Teams reagieren, damit die produktiver werden und so weiter und so fort.
Und wir sind weiter in einem Effizienzmodus, genau, ne, und haben keine Gelegenheit, keine Zeit, wirklich auszuwerten. Und es ist ja auch eine Grundidee dessen, was du sagst. Also wenn wir von Komplexität reden, dann geht's ja darum, etwas auszuprobieren und auszuwerten und aus dem Ausgewerteten zu lernen. Nur sind wir auch bei ganz klassischen Modellen, genau, wie von Peter Senge zum Beispiel, ne? Also ist es ja gar nicht so neu, was in diesem agilen Kern steckt. Aber das wird nicht getan, ne? Weil dafür keine Zeit ist. Ja.
Da sind wir auch beim wichtigen Thema. Für mich ist Agilität eigentlich nur gesunder Menschenverstand. Und deswegen auch die Frage, die ich manchmal dann kriege, Herr Dittmar, wir haben gar nicht die richtigen Leute für Agilität. Und dann denke ich mir auch, ja, schau dir mal die Leute an in ihrem persönlichen Umfeld. Die können Häuser bauen, die können Kinder großziehen.
Ja, genau.
Da musst du verdammt agil sein, um darauf einzugehen. Mhm. Also das ist keine Kompetenzproblematik. Mhm. Das ist einfach nur, dass der Rahmen agile Vorgehensweise nicht hergibt. Ja? Mhm. Und dass wir einfach immer nur versuchen, wie soll ich sagen, Sicherheit, Vorhersagbarkeit, sowas herzustellen. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir es halt heucheln. Ja. Mhm. Und das ist, ich habe häufig so das Gefühl gehabt als Führungskraft, dass meine Kernaufgabe ist, eigentlich dem oberen Management ein gutes Gefühl zu geben. Also ich konnte nicht Füße massieren, aber ich konnte entsprechend Zahlen berichten. Ja. Und das war so die Aufgabe von Führung. Und wer es nicht gemacht hat, also wer, und das war häufig auch dann mein Problem, wer dann eher kritische Fragen gestellt hat und unangenehme Sachen auf den Tisch gelegt hat, das war dann nicht so gut. Ja, das wollte man dann nicht unbedingt hören. Und
aber wenn wir nochmal auf diesen Begriff Agilität schauen, ne, der ja im Moment auch an sich ein bisschen in Frage steht, weil einige auch sagen, gut, wenn Agilität zum Beispiel die Anpassungsfähigkeit ist an Märkte, dann ist das ja irgendwie eigentlich eine Nullnummer, ne, eine Aussage, die keine Aussage ist, ne?
Also?
Weil wie kann man Anpassungsfähigkeit wirklich messen? Wenn wir jetzt gucken in den Digitalisierungsstau in Deutschland, ne, es ist noch nicht mal digitalisiert, da fangen Sie jetzt an mit KI, wie können wir KI effizienter nutzen? Also da wird ja Agilität quasi als etwas definiert, was eigentlich gar keine Aussage mehr bringt. Wie siehst du da drauf? Also kann Agilität nützen und was ist wirklich die absolute Kernaussage davon?
Ich meine, also ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie anders. Also ich glaube, dass Firmen sich anpassen müssen an den Markt, um weiter erfolgreich oder überhaupt überlebensfähig zu sein. Das ist die Kernaufgabe, die eigentlich Führung sicherstellen muss und die eine Organisation leisten muss. Also wenn die nur für einen Markt da ist und dann, wenn irgendwas anders kommt, dann weg ist, dann war das nicht unbedingt erfolgreich und hilfreich. Also für mich ist die agile Organisation, also wenn man das auf eine Organisation sieht, wirklich diese Anpassungsfähigkeit auf einem sich veränderten, immer schneller veränderten Markt und schneller verändernden Technologien zu überleben und weiter die Gehälter der Mitarbeiter zu zahlen. Das ist für mich Aufgabe von Organisationen. Das Problem ist halt, dass wir darauf nicht ausgelegt sind. Insofern sind agile Prinzipien und Methoden, die kann man jetzt agil bezeichnen, aber eigentlich relativ selbstverständlich. Ja, wenn sich was verändert, muss ich halt ständig gucken, was verändert sich.
Und Grunde ist es eine Selbstverständlichkeit.
Ja, ich muss in der Lage sein, wenn sich was verändert, darauf zu reagieren. Und klar ist letzten Endes, dass ich mit einem starren Managementsystem, einer starren Organisation nicht auf veränderte Marktbedingungen reagieren kann. Also ich muss meine Fühler draußen haben, ich muss sehen, was passiert. Ich muss gucken, wie kann ich den Bedarf bedienen. Entweder ich kann es nicht mehr, dann muss ich was Neues finden, oder ich muss die Rahmenbedingungen entsprechend verändern. Das heißt, eigentlich müsste Führung ständig damit unterwegs sein, die Organisation zu verändern. Jürgen Appler hat mal in einmal seiner Vorträge vor ein paar Jahren mal den Begriff des Shapeshifters genannt. Also also er hat die Metapher von Barberpapa, ich weiß nicht, du kennst ja auch noch Barberpapa.
Ja, ich kenne den noch, ja.
Also in unserem Alter kennt man das noch. Vielleicht gibt es auch auf YouTube Videos davon. Barberpapa war ja eine Familie von so unförmigen Monstern. Die haben sich ständig verändert, die haben ständig ihre Form verändert. um irgendwelche Probleme zu lösen. Also manchmal musste irgendwie kein Lampenmast her, manchmal musste irgendwie ein Feuer eingedämmt werden, hat man, also irgendwie haben die immer ständig ihre Form verändert, um Probleme zu lösen. Und das war so eine Metapher, die immer geprägt hat. Die verwende ich manchmal.
Cool, ja. Sagt, kannte ich das, noch gar nicht, ja. Mhm.
Das müssen eigentlich Organisationen, müssen Shapeshifter sein, die müssen Baba-Boss werden, die müssen quasi immer gucken, wie kann ich durch eine veränderte Form Marktbedingungen entsprechend adressieren und Probleme lösen.
Und genau, ich glaube, wenn wir vielleicht Agilität dann hier nochmal schärfen, dann ist es ja am Ende eigentlich eine Selbstverständlichkeit, am Märkten überlebensfähig zu bleiben.
Ja.
Und die haben einfach ihre Dynamik verändert.
Richtig.
Und das wird als agil bezeichnet, ist eigentlich ein normaler Bestandteil eines Duden-Wörterbuchs und hat gar nicht notwendig zu tun mit agilen Methoden. Ich glaube, das muss man vielleicht nochmal klar machen. Agile Methoden können helfen, aber sie sind kein Selbstzweck, ne? Also Agilität ist einfach das, was derzeit oft nicht passiert, sich nämlich auf den Märkten so zu orientieren, dass man die Gehälter auch langfristig weiterzahlen kann.
Ja. Ja. Also häufig wird Agilität als das Ziel verstanden. Also wir müssen agile Methoden einführen, das ist unser Ziel. Und das ist für mich einfach das falsche Ziel. Das Ziel ist, die Organisation agil zu machen, dass dieses Verhalten auf dem Markt passiert. Und mit an welcher Stelle ich das mit welchen Methoden am besten mache, das ist das, was irgendwo entschieden werden muss. Und dann sind wir beim Thema Management. Management liefert Entscheidungen, Lern- und kompetente Entscheidungen. Das heißt, die müssen Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich das am besten erreichen? Durch welche Vorgehensweisen, durch welche Veränderungen, was steht mir im Weg, was muss ich wegräumen, welche Ideen muss ich haben und so weiter. Und dafür brauche ich, und das ist eines der Hauptprobleme, die ich generell sehe, Zeit. Zeit für Reflexion.
Ja. Und ich brauche mein Bewusstsein, dass ich auch eine Korrekturfunktion habe. Ne?
Ja,
also nicht nur eine Sendefunktion, bitte werdet agiler und löst das Problem, sondern eine Korrekturfunktion. Das heißt, passiert da was und passe ich es an?
Diese Appelle kann ich auch nicht mehr hören, weil ich meine, diese Appelle sind ja einfach nur Appelle an Persönlichkeit. Verändere deine Persönlichkeit. Meine Aufgabe ist es als Führung, Rahmenbedingungen zu verändern. Ich verändere Kultur, indem ich endlich mal scheiß Bonussysteme entferne oder irgendwelche anderen Dinge entferne, die Leute ständig demotivieren.
Genau, jetzt sind wir bei Führung angekommen und Führung vielleicht auch nochmal definiert, ist aus meiner Sicht eben nicht gebunden an eine Person, an eine Führungskraft, sondern Führung ist etwas, was sich in dem System auch abbildet. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein anderes Verständnis als das, was ganz viele haben. Und das finde ich nochmal wichtig, auch darüber oder darunter zu legen. Ne? Wie siehst du das? Also Führung ist nicht die einzelne Person, sondern Führung ist das gesamte Führungssystem.
Richtig, aber ich habe halt als Führungskraft mit formaler Macht ausgestattet, einen entsprechend großen, relevanten Einfluss auf das System. Ja.
Genau, wenn ich den habe. Ne?
So, genau, also. Richtig. Und ich meine, es gibt ja systemtheoretisch betrachtet, gibt es eine ganze Reihe von Führungen. Es gibt ja auch die Unterwachung. Das ist quasi sozusagen das, wenn ich als Mitarbeiter meine Führungskraft führe, kann ich auch machen. Ja. Also je nachdem, wer wie kompetent, mit welchem Ansehen ausgestattet, informeller Macht unterwegs ist, kann man ja auch führen oder Sachen machen. Ich konzentriere mich vor allem aber letztens auf die formalen Führungskräfte, weil die mit der offiziellen Macht ausgestattet letztens dann auch erlauben können, dass bestimmte Dinge passieren.
Mhm.
Ja, durch Weggucken oder Schutzräume schaffen und so weiter und so fort, damit es entsprechend passieren kann.
Durch Entscheidungen, ne? Ja, sie können Entscheidungen treffen und ich glaube, darauf kommt es am Ende an. Das heißt, man braucht natürlich Führungssystem, ja, auch strukturellen Blick darauf, aber auch auf diejenigen, die mit formeller Macht ausgestattet sind. Ne? Und Macht ist ja in der agilen Szene. Und das ist ja auch so ein Grund. Ne? Also eingangs habe ich ja gesagt, du bist mir aufgefallen, weil du jeden kennst und aufgefallen, weil du ein bisschen einen anderen Blick hast, ja, auf diese Themen. Zum Beispiel auf Macht. Ne? Ja. Also Macht als Bösewichtverhalten.
Ne? Ja, so. Das ist auch so das ist eine schöne moralische Komponente in dem ganzen Thema. Ne?
Total.
Ja. Das erste Scrum-Training, was ich 2008 hatte, bei einem sehr bekannten Scrum-Trainer, das hat mich echt total auch, wie soll ich sagen, extrem beeinflusst in der Richtung auch, was meine jetzige Laufbahn betrifft, weil dort wurde uns, und 2008 gab es noch kein Management 3.0, es gab noch keine Professional Agile Leadership oder, also das Thema Führung, im Scrum-Guide, wie gesagt, steht es nicht drin, wurde überhaupt noch nicht berücksichtigt. Und die Aussage, die dann der Scrum-Trainer gemacht hat, als ein Kollege von mir sich am Ende des ersten Tages, also wir wurden alle zusammengekarrt, die ganze mittlere Führungsebene, 40 Führungskräfte, Gruppen, Abteilungsleute wie ich, saßen dann drin und wurde Agilität erklärt. Ich kannte es schon, weil ich 2002 zufälligerweise auch wieder so ein Glücksthema, ne, Berater bei mir eingestellt habe, die mir 2002 schon Scrum und Kanban erklärt hatten und ich dann in meinen Teams versucht habe, das umzusetzen. Aber meine meisten Kollegen wussten es nicht. Und der Kollege hat dann den Scrum-Trainer gefragt, ja, jetzt haben wir einen Tag gehört, diese Rollen, Product Owner, Scrum Master, Development Team, wann reden wir denn über uns, über Management?
Ja, genau.
Und der Scrum-Trainer ist dann nach vorne zu seinem schönen Gemälde gegangen und hat dann gesagt, Management brauchen wir nicht, ja, weil der Product Owner sagt dem Team, was sie zu tun haben. Das Team darf im Rahmen der Organisationsconstraints entwickeln, wie sie das entsprechend wollen und für sinnvoll erachten. Und der Scrum Master ist dafür da, wenn sie Probleme haben. Für was brauchen wir Management? So, jetzt kannst du überlegen, was in dem Moment passiert ist.
Genau. Das hat sich dann, glaube ich, sofort gepflanzt. Ne?
Ja, die agile Transformation in dem Moment war mit dem Moment tot. Weil jeder hat sich plötzlich gedacht, oh, scheiße. Das hatte ich mir nicht so gedacht. Ja. Und jeder hat in den darauffolgenden Wochen mehr oder weniger, nicht jeder, aber viele haben letztens geguckt, wo sie bleiben. Und ich war damals auch für Prozessmanagement zuständig und saß in den ganzen Meetings drin, wo danach erklärt wurde, warum es hier nicht funktioniert und dort nicht funktioniert und da nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und die Organisation hat dann am Ende entschieden, wir machen aus einer ganzen agilen Transformation ein Scrum-Team. So, das war's dann. Bei 600 internen, 1000 externen kam dann 6 Leute oder 8 Leute raus, die dann Scrum gemacht haben. Und das war die agile Transformation. Mhm. Und deswegen.
Und dann entwickelt, ja.
Und deswegen und dann, war mir
Management. Sorry.
Management dann so wichtig, weil da das erste Mal eine sinnvolle und attraktive Rolle von Führung im agilen Kontext beschrieben wurde, neben den offiziellen Rollen, die der Scrum Guide sagt.
Genau, und dann entwickelte sich so weiter. Ne? So ein Phänomen aus meiner Sicht ist auch zum Beispiel der agile Coach, der ja oft auch Führung wirklich kompensiert in vielen Organisationen. Das, glaube ich, entstand aus einer Studie, die auch, glaube ich, um 2008 oder 2009 irgendwie im Harvard Business Manager war, dass es für solche Transformationen agile Coaches brauche. Und dann entwickelte sich das so weiter und agile Coaches explodierten, glaube ich. Mittlerweile werden sie auch ein bisschen wieder abgebaut. Und ich habe so beobachtet, dass die ganz häufig Führung kompensiert haben, ne? Weil die eigentlichen Führungskräfte ja gesagt haben, ne, so in so Schulungen haben sie ja mitbekommen, ne, also Führung ist eigentlich da gar nicht abgebildet und so weiter. Macht mal, ne, ihr könnt euch selbst organisieren. Und die agilen Coaches waren dann sozusagen arme Mädchen und Jungs für alles. Wie hast du das beobachtet?
Also ich habe zwei Seiten beobachtet. Das eine, Führungskräfte, die plötzlich nicht mehr wussten, was sie machen sollen. Die wurden dann abgespeist mit irgendwelchen People-Lead-Rollen oder Agile-Leader-Rollen oder sonst was und mehr oder weniger kastriert auf die allgemeine
Personal. Kastriert ist gut, ja.
Ja, auf die Personalverwaltung letztendlich. Ja, ja. Ne? Scrum Master, die zu Scrum Mastern benannt wurden oder von außen kamen oder sonst was oder Agile Coach ist für mich ein Überbegriff für, ich bin für mehrere, ich bin eher für die übergeordneten Dinge verantwortlich. Ich helfe Scrum Mastern, das zu machen, also eher als Coach des Agile, des Scrum Masters. Die waren meistens total überfordert, weil sie plötzlich mit Dingen zu tun hatten, die früher Führungskräfte gemacht haben. Ne? Mhm. Also unwillige Menschen oder die einfach oder die Probleme hatten oder Teamkonflikte, mit denen plötzlich umzugehen, war für die eine komplette Überforderung. Die wollten einfach nur ihren Job machen. Und häufig war es ja auch so, dass diese Agile Coaches, Scrum Master vorher Entwickler waren. Das heißt, die waren vorher produktiv und waren jetzt möglicherweise in einer Rolle, wo sie nicht mehr produktiv waren. Und dann auch mit Aufgaben und Dingen konfrontiert, die für sie komplett neu waren.
Und ich glaube, ein Missverständnis ist da auch entstanden. Ne? Mein Thema ist ja Psychologie der Veränderung, dass viele, die aus diesen Bereichen kommen oder kamen, so eine mechanistische Vorstellung von Menschen haben. Ne? Also sozusagen, man müsse Menschen nur sagen, dass sie auf Augenhöhe und selbstorganisiert arbeiten, dann geht das schon und so weiter. Genau. Und ich habe dann beobachtet, dass gerade in der IT massenweise Entwickler sich mit Psychologie beschäftigt haben und sogar Psychologiestudien initiiert haben, Master in Psychologie und so weiter gemacht haben, weil sie einfach gemerkt haben, diese mechanistische Denke, die funktioniert natürlich überhaupt nicht. Da geht es um Gruppendynamiken, da geht es um Psychologie auf der Persönlichkeitsebene, ganz, 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 ganz viele Themen. Und da ist gar kein Bewusstsein oft da, ne, bei Führungskräften. Also das habe ich auch so festgestellt.
Ich meine, bei Führungskräften ist ohnehin nochmal ein Thema, aber gerade die Leute, die eben Agile Coaches, Scrum Master, die damit plötzlich mit der Aufgabe betraut waren, ihr kümmert euch jetzt ums Team, die waren natürlich erstmal, wie gesagt, total überfordert. Und die haben dann angefangen, sich um Dinge zu kümmern. Und was mich dann immer total erstaunt, ich habe auch noch Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, berufsbegleitend damals in meinem Bedarf sozusagen selber mich
weiter. Ja, du hast es nämlich auch, genau, das habe ich fast vergessen. Ja. Eigentlich wusste ich das. Ja.
Also
auch
das
du gehört es zu denjenigen, genau.
Führungslaufbahn habe ich komische Sachen gemacht. Ich habe erst eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann Arbeits- und Organisationspsychologie studiert. Weil ich halt eben damit umgehen wollte. Ich wollte mit dem echten Problem umgehen können. Und da sehe ich halt häufig Scrum Master mit überfordert, auch in dem Kontext. Also nicht, dass ich jetzt über Organisationspsychologie jetzt ausgebildeter Psychologe bin. Ja, jetzt ist der Aufkleber drauf. Ich kann das möglicherweise besser beurteilen, aber selbst da würde ich mich in vielen Bereichen auch noch überfordert fühlen. Aber das war für mich eine große Überforderung. Natürlich auch für viele Führungskräfte so eine Aussage, ah, super, ich bin das los, weil jetzt können die sich um diese Dinge kümmern. Und auch eine viel zu große Erwartung, was das ganze Thema betrifft, glaube ich. Und das hat sicherlich auch zu Problemen in Organisationen geführt, eine große Erwartungshaltung. Was ich dann halt auch sehe, ist, man hat dann angefangen, in dieser agilen Community dann gewaltfreie Kommunikation und New Work und all das sozusagen dann.
Schulz von Thun, die ganzen Tools rauf und runter.
Und das ist ja auch wichtig, ist ja toll, dass man das endlich mal lernt.
Aber
das sind halt alles nur erstmal Anfänge, ja. Also deswegen bin ich nicht gleich kompetent, weil ich mal das gemacht habe. Im Endeffekt merken die alle, sie müssen erstmal auf eine ziemlich lange Lernreise gehen. So, und jetzt bei der Anfangsfrage, warum kommt diese Enttäuschung jetzt gerade auch aktuell daher? Ich meine, was haben wir gemacht? Wir haben in Organisationen die ursprünglichen Hindernisse und die alte Kultur nicht weggebaut. Wir haben oben drüber Leute gezwungen oder appelliert, werdet mal agil. So, dann hat man Menschen überfordert und anderen Sachen weggenommen. Also Führungskräften Sachen weggenommen, demotiviert, frustriert und letztendlich anderen Sachen gegeben, mit denen sie vielleicht nicht umgehen können und so weiter und so fort. Dann habe ich im Prinzip in diesem ganzen Kontext erwartet, jetzt geschieht ein Wunder und plötzlich wird die Organisation agil. So. Und das war von vornherein oder ist von vornherein abzusehen, dass sowas nicht funktioniert. Und gleichzeitig habe ich Führungsebenen, die sich dessen nicht bewusst sind, die einfach dann versuchen, mit Geld Trainer zu beauftragen oder externe Coaches.
Die das Problem fixen, ne?
Ja. Und dann einfach nur lang genug an die Leute hinzusprechen, dass die endlich agil werden.
Ja.
Also im Endeffekt ist es alles von vornherein zum Scheitern verurteilt in einem Kontext, wenn man nicht anhält, mal zumindest mal teilweise sich Zeit nimmt zu reflektieren, wie müssen wir als Führungsteam arbeiten, wie muss die Organisation ändern, wie können wir Organisationskultur verändern, damit überhaupt Raum geschaffen wird für verändertes Verhalten, was müssen wir tun als Führungsteam, was muss ich tun als Führungskraft und wie können wir die Struktur der Organisation entsprechend so verändern und vor allem auch flexibel machen, dass wir nicht jetzt nur einmal wieder eine Reorganisation machen. Das ist ja auch immer so diese typische Mär von Reorganisation. Ja? Wir haben immer das optimale Thema, was uns eine Beratungsfirma erzählt, was wir jetzt tun müssen. Ja, und dann machen wir einen schönen Wasserfallplan, um da hinzukommen. Und dann sind wir im Nirvana und haben endlich das erreicht, was wir wollen. Nee.
Genau. Und wenn das nicht so ist, dann kommt halt irgendwie irgendeine Lösung daher, die teuer eingekauft wird. Und dann sind wir bei sowas wie Safe, sind wir beim Spotify-Modell, sind wir bei überstürzt eingeführten oder vielleicht auch lang eingeführten Modellen. die letztendlich nach dem Prinzip Hoffnung funktionieren. Ja. Ne? Weil gar nicht die Weichen gestellt werden. Ich habe das so oft gesehen, also Spotify, da ist jetzt Chapter Lead, ehemaliger Bereichsleiter, aber im Grunde gibt es gar keine Möglichkeit, wirklich die Strukturen anzufassen. Das ist von ganz oben gar nicht gewollt zum Beispiel. Und das kann zu nichts führen. Ne?
Ich meine, Spotify ist ja ohnehin, wenn man sich das mal wirklich auf die Zunge zergehen lässt, also Spotify, das Modell, das Henning Nieberg mit seinem Kollegen damals geschrieben hat, es war ja kein definiertes Modell, der hat damals für einen Vortrag mal beschrieben, wie sie damals gerade zu dem Zeitpunkt bei Spotify gearbeitet haben. Und das wurde jetzt als Framework entsprechend verwendet, ja, wo nie die Absicht dahinter war, macht's nach oder sonst was. So.
Und auf jedem Kongress treffe ich Leute, die das bedauern, die mal bei Spotify gearbeitet haben. Aber ich glaube, das muss irgendwie vielleicht auch mit unserer Mentalität zu tun haben. Ist das deutsche Ingenieurskunst oder ist das möglicherweise unsere Bürokratie oder ist es das BWL-Studium, was dazu führt, dass das bei uns nochmal ausgeprägter ist, habe ich das Gefühl. Ne? Weil Digitalisierung sträflich vernachlässigt, Weichenstellung an ganz vielen Punkten verpasst. Was ist das? Und trotzdem agile Kosmetik, agile Spielereien gemacht. Also hast du irgendwie eine Hypothese, woher das kommt, gerade bei uns so ausgeprägt?
Also ich denke, eine Hypothese ist sicherlich, wir sind sehr erfolgreich geworden durch Effizienz und durch Dienst nach Vorschrift und durch Ingenieurskunst und durch Prozesse definieren und so weiter und so fort. Haben wir ganz gut geschafft. So, und ich glaube, letztendlich ist jetzt, sag mal, Deutschland nicht verschrien durch irgendwelche Risikobereitschaft oder sonst was, dass wir einfach mal Sachen ausprobieren, Experimente machen. Also Experimente, ja, machen wir nicht. Mhm. So.
Sind im Labor, in der Forschung und Entwicklung.
Ja, genau. Aber wir experimentieren noch nicht mit Organisationen oder probieren Sachen aus. Wenn, dann muss da schon ein Plan dahinter sein und wir müssen den perfekten nächsten Schritt machen. Also Effizienz ist etwas, was bei uns, ja, Dinge müssen funktionieren. Diese Idee, ich muss gerade mal dann denken, ich habe letztes Jahr war immer noch, habe ich mal YouTube, CNN, wenn man da Sachen guckt, dann wurde manchmal eine Werbung für Deutschland gezeigt, Deutschland als Wirtschaftsstandort. Was wurde gezeigt? So eine das Deutschlandbild quasi geografisch und dann war so eine toll in sich greifende Maschine wurde gezeigt und damit wurde geworben, dass Deutschland quasi so toll ist. Ja, und das steckt ja letztens dahinter.
Ich meine, das steckt dahinter, ne? Und ich glaube, wir haben natürlich auch viele Industrie, große Unternehmen, Industriebetriebe, wir haben Mainframe-Rechner, wir haben teilweise eben auch Dinge, die andere Länder vielleicht in der Form gar nicht haben. Und wir haben ein Selbstverständnis, was auch darauf ausgerichtet ist, Mitarbeiter eher zu halten und weiterzuentwickeln, während zum Beispiel in den USA eine höhere Fluidität bei den Jobs ist. Und aus meiner Erfahrung, gerade bei Teams, kann es extrem belebend sein, wenn die immer mal wieder neu durchmischt werden. Ja. Und besonders gut funktionieren aus meiner Erfahrung Teams, die das gelernt haben, immer wieder mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, interkulturell, multikulturell, transdisziplinär und dass das bei uns überhaupt nicht verbreitet ist. Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle, oder?
Ja, ich meine, da hilft ja auch dieses Tuckman-Modell in der Richtung auch, ne? Dass man quasi erst dann Performance hat, wenn man durch das Tal der Tränen durch ist und so weiter und so fort. Deswegen müssen stabile Teams sein. Das wird ja auch noch in der agilen Community häufig gerne verwendet. Dass man sagt, also Teams müssen auf jeden Fall stabil sein, ideal für immer. Was ja auch teilweise Sinn macht.
Teilweise macht das Sinn, aber da gibt es eigentlich auch Studien zu, die besagen, das macht in bestimmten Kontexten Sinn, zum Beispiel in der Forschung und Entwicklung, wo Leute 3 Jahre zusammenbleiben und dadurch sich verbessern. Nach 3 Jahren werden sie schlechter. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht auch ein Standortnachteil, wenn man so will, ne? Unser Arbeitsrecht.
Da müssten wir jetzt ja aufhören, schwarz-weiß zu denken.
Ja, genau. Man müsste aufhören, schwarz-weiß zu denken. Ja. Und das würde es vielleicht erschweren.
Und dann sind wir bei dem Thema, was ja eingangs so die Frage war, ne? Agilität oder Agilismus? Und du hast mich auch gefragt, so die, ein Grundbegriff oder eine Ausgangsfrage für diesen Podcast war ja auch die Agilität oder die agile Lüge oder wie war's der Begriff?
Ja, also Agilismus finde ich übrigens auch einen ganz guten Begriff, ne? Und der sagt ja im Grunde das, was ich mit der agilen Lüge ausdrücke, ne? Agilismus ist ja genau das. Agilität ist was komplett anderes, genau.
Ja, und Agilismus ist für mich halt diese Ideologie, ja? Also im Prinzip wie Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, sonst was. Das sind alles diese Ismus-Dinge. Die letztens etwas aussagen, das ist eine Ideologie. Und wenn du nur das machst, dann wird alles gut. Ja, also wenn du nur Sozialismus, Kapitalismus, sonst was, dann wird alles gut und wunderbar. Und Agilismus auch. Und das ist, glaube ich, eine Bestrebung, die es relativ lange gab und teilweise auch noch durchaus gibt in der agilen Szene. Also wo man alles, alle Probleme mit Scrum oder mit Kanban oder sonst was lösen kann.
Ja, idealistisch beseelte Leute, ne, die bestimmte Methoden vertreten, dann natürlich auch ihr eigenes System schaffen, weil sie letztendlich auch davon abhängig sind von Aufträgen. Das darf man, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen, ne, dass das irgendwie dadurch auch eine ganze Branche am Leben hält.
Ja, ich meine, es ist ja schon irgendwie verrückt, wenn ich mir überlege, als auch, ich habe ja Glück gehabt damals, als ich gegründet habe. Ich kam ja in so eine Szene rein, wo plötzlich Firmen mit Geld um sich geworfen haben, kommen zu uns, machen Scrum-Training, so ungefähr. Mhm. Und da sind ja ganz viele Leute auch aufgesprungen. Ich meine, ich habe damit ja auch meinen Start meiner Firma hingekriegt entsprechend. Und muss sagen, davon profitiere ich ja immer noch letztens. Aber du hast ja vorhin die Frage gestellt, wie erkläre ich mir das ganze Thema? Ich glaube letztens, wir schaffen es immer wieder, entsprechend Moden nachzulaufen und die Moden so lange zu bedienen, bis die nächste kommt. Mhm. Also Stefan Kühl sagt es ja auch in seinem, ich habe letztes Jahr auf der Manage Agile, hat er einen Vortrag gehalten, wo er auch nochmal beschrieben hat, so relativ nüchtern, wie er das so macht, dass das halt, die ganzen Management-Methoden waren früher auch schon da. Also für das, was wir jetzt agil nennen, hat er, glaube ich, eine Liste von 10 oder 20 anderen Begriffen genannt im letzten 50 Jahren, wo das schon mal da war in ähnlicher Form. Also das ist jetzt insofern nichts Neues. Deswegen passt ja auch zu meiner Aussage eigentlich nur gesunder Menschenverstand, dass du für bestimmte Probleme und Problemgruppen einfach eine bestimmte Vorgehensweise hast, indem du Experimente machst, ja, und dann sind wir wieder beim Kinefin Framework, Emergent Practice, ja, Inspect and Adapt, wie die Dinge heißen ja alle ähnlich, ne? Also du musst einfach nur systemische Schleife, alles sind ähnliche Dinge. Überleg dir, wo du stehst, ja, überleg dein Experiment, also sei dir auch klar, dass du die richtigen Hypothesen hast.
Nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind beim praktischen Teil.
Also immer das gleiche Thema. Guck, dass du ein Experiment machst und rauskriegst, was der nächste beste Schritt ist. Und dazu musst du Zeit haben zu analysieren, wo du stehst, Zeit haben, Probleme von Symptomen auseinanderzuhalten, also wirklich auch zu analysieren, was ist denn echt das Problem oder was ist nur ein Symptom, dann Hypothesen zu entwickeln, wie ich denn dieses Experiment machen kann, wie ich denn was verbessern kann und so weiter und so fort, wie ich es auch danach bewerten kann, es dann durchzuführen, nicht alles auf einmal, sondern wieder auch entsprechend sortiert und fokussiert, um dann zu bewerten, was ich von dem Experiment brauchen kann, was nicht. Und Experiment ist halt etwas, das kann schief gehen, kann gut gehen. Das ist auch, glaube ich, das Wichtigste.
Das muss man sich immer vor Augen halten, ne? Und ich finde, auch wenn es nicht gut geht, hat man ja trotzdem einen Erkenntniseffekt, ne? Ja. Also insofern ist jedes Experiment, ob es gut oder schlecht läuft, eigentlich wertvoll, weil wir am Ende einen Erkenntniswert haben.
Das ist, ne?
Also
das,
wir sind schlauer als vorher.
Wo ich am meisten lerne. Und da gibt es im Management drin auch das Celebration Grid, was Jürgen Apollo entwickelt hat. Da gibt's sozusagen auf der einen Seite die Praktiken. Wenn ich immer die gleichen Praktiken mache, dann lerne ich nicht viel. Es funktioniert halt, es funktioniert nicht. Wenn ich immer Fehler mache, ja, immer die gleichen Fehler mache, dann ist es einfach nur doof. Manchmal habe ich auch aus Fehlern eine Erkenntnis. Penicillin beispielsweise. Da habe ich einen Fehler gemacht. Die Petrischale war verunreinigt, ist ein Pilz drauf gewachsen. Aber ich hatte, Gott sei Dank, war ich schlau genug zu merken, okay, wo der Pilz wächst, kein Bakterium. Könnte irgendwie ein Hinweis sein, ja. Also da kann ich auch ein bisschen mal lernen, ab und zu, aber immer den gleichen Fehler zu machen, ist Schwachsinn. Aber Experimente, wo ich ganz gezielt Experimente mache, da lerne ich immer, sowohl wenn es gut läuft, als wenn es schlecht geht. Und von daher ist er auch.
Genau, Experimente vielleicht auch mit, du bist ja mit Anfix. Bist du verheiratet mit Anfix?
Nein.
Das ist ja so. Nein, das ist falsch. Es ist so ein neuer Ansatz, den ich persönlich auch super charmant finde, weil er eben kein Framework, ganz wichtig, ist, sondern eher so ein Baukastensystem. Und ich glaube, damit kann man auch gut experimentieren.
Genau.
Ne? Also wenn die Zuhörer das nicht kennen, ich habe das dann auch nochmal verlinkt. Das ist ja auch im Grunde ein Experimentierbaukasten, oder?
Ja, klar, ich meine, es ist so, Jürgen Abloh ist ja auch als Lego-Baukasten so ein bisschen als Metapher dargestellt. Ne? Also ich muss nichts, und das ist vielleicht auch der Unterschied zu Frameworks, ich muss nichts implementieren. Ich kann dann aus dem Bestehenden was nehmen und kann sozusagen mir überlegen, wie kann ich baukastenmäßig was dazu bauen, was ich brauche, und was ich nicht brauche, mache ich nicht entsprechend. Genau. Und
genau, also das
zum Thema
und ich glaube, es ist, glaube ich, ganz wichtig, keine Methode, kein Framework, sondern einfach vielleicht auch eine Hilfe, um ins Denken zu kommen.
Ja.
Ne?
Denkwerkzeuge, also Begriff hilft vielleicht. Es ist eine Musterbibliothek von Mustern, die ich mir nehmen kann, aber nicht muss. Ja, also ich kann mir einfach Sachen anschauen, hilft mir das in meinem Kontext? Wenn ja, dann nehme ich es, wenn nicht, dann lasse ich es bleiben. Vielleicht nochmal kurz zum Abschluss zu dem Thema Experimente. Ich glaube, es wird ja häufig vom Thema Fehlerkultur gesprochen und so weiter und so fort. Und ich glaube, eigentlich müssen wir über Irrtumskultur sprechen.
Ja, genau.
Und Irrtum ist für mich ein ganz anderer Begriff wie Fehler. Fehler verstoße ich gegen Regeln, da mache ich offensichtlich etwas Falsches. Bei Experimenten kann ich mich irren. Also ich habe eine Hypothese und versuche die Hypothese zu beweisen. Deswegen mache ich das Experiment. Wenn ich mich geirrt habe, habe ich mich geirrt. Ja? Wie heißt das schön? Irren ist menschlich. Und insofern, wenn man über eine Irrtumskultur spricht, aus meiner Sicht, dann ist es was viel Positiveres, als über eine Fehlerkultur zu sprechen.
Diesen Unterschied kann ich auch nur absolut unterstreichen. Wenn du zum Schluss vielleicht noch einen Tipp hättest für Zuhörerinnen und Zuhörer, die dem Agilismus zum Opfer gefallen sind, also die quasi Spotify, egal was, safe, was auch immer, und jetzt merken, damit kommen sie nicht weiter, das ist verbrannt, ist auf der Schaubühne, das agile Spiel ist irgendwie zu Ende, was kann ich dann machen? Also was würdest du denen raten, die Agilismus-Opfer?
Also vielleicht erstmal noch an der Stelle mal, also es geht jetzt nicht darum, für mich irgendwelche Frameworks oder sonst was zu verteufeln oder generell schlecht zu finden. Da sind ja überall gute Ideen drin. Es geht nur darum, einfach generell, vielleicht ist das der Tipp, Verbündete zu finden, mit denen man gemeinsam drüber hirnt, wie können wir kleine Schritte machen, um unsere Situation zu verbessern.
Mhm.
Und Führungskräften vielleicht entweder darauf hinzuweisen oder wenn man selber Führungskraft ist, sich mit anderen Führungskräften zusammenzurotten und sich wirklich zu überlegen, wie können wir es schaffen, am System was zu verändern, zu verbessern, kleine Veränderungen zu machen, nicht unbedingt was neu dazu zu bauen, sondern vielleicht erstmal zu gucken, was kann man wegmachen, was stört, was nervt, was reduziert Fokus oder bringt Leute dazu, Sachen zu machen, die eigentlich nicht hilfreich sind. Also sich da in seinem Umfeld mit Leuten zusammenzufinden und zu überlegen, wie können wir experimentieren, an der Organisation arbeiten.
Und war Agilismus jetzt ein Fehler oder ein Irrtum?
Also Agilismus als Ideologie ist für mich ein Fehler. Ideologien sind immer für mich ein Fehler, weil es im Prinzip, außer man sagt vielleicht Humanismus, ist vielleicht eine ganz nette Ideologie, ja, aber sage ich mir jetzt mal so pauschal, aber dieses Schwarz-Weiß-Denken und nicht dazwischen-Denken. Also ich glaube, wir können uns echt leisten, in verschiedensten Farben zu denken und Grautönen zu denken und immer wieder vor allem auch, und das ist für mich eines der wichtigsten Kompetenzen auch für Führungskräfte nochmal, eine gewisse Demut zu haben, dass man sicher irren kann. Ja? Und dass man nicht.
Oh, das finde ich so gut. Das ist so ein toller Abschluss. Also seid demütig und gesteht euch ein, euch zu irren, geirrt zu haben, und unterscheidet Agilismus von Agilität. Vielen Dank dir, Jürgen.
Danke auch. War mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
Gerne.
Bis dann.
Vielen Dank, dass du mich und uns auf dieser Reise durch die Zukunft der Agilität begleitet hast. Sei neugierig auf das, was da alles noch kommen wird, und freu dich auf immer neue Impulse, auch bei mir im Podcast. Wenn dir meine Reihe Spaß macht, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast teilst, empfiehlst und natürlich je nachdem, auf welchem Portal du gerade zuhörst, auch die Möglichkeit nutzt, mir Sterne zu geben. Vielen Dank und bis demnächst. Bleib dabei und hab eine schöne Woche.